Und hier ist wieder Horst, der Mensch, und berichtet aus seinem verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Diesmal die Szene 78, Bulgariens wilder Westen. Sie spielt im Jahr 2012. Und es handelt sich dabei um einen Auszug aus meinem Wandertagebuch meiner Pilgerwanderung nach Osten. Der Etappe 091 dieser Pilgerwanderung. Es geht dabei um den ersten Abend in Bulgarien. Ganz an der Grenze zu Serbien und Rumänien. Hier also der Bericht aus meinem Wandertagebuch. Dann kam ich an die Grenze, die ziemlich verwaist schien. Der Duty Free Shop war zu, die Wechselstube geschlossen, der Imbiss und ein Restaurant schienen schon vor Jahren ihr Geschäft geschlossen zu haben. Lediglich zwei Grenzer, ein serbischer und ein bulgarischer, verrichteten noch ihren Dienst. Selbstverständlich war auch der Wachstum aus Zeiten des Kalten Krieges zwar noch vorhanden, aber der Wachturm, nicht der Wachstum, der Wachturm aus Zeiten des Kalten Krieges noch vorhanden, aber seit 20 Jahren außer Dienst. Hätte ich nicht gewusst, dass ich die E79, eine europäische transnationale Fernverbindung, entlang gehe, ich hätte mich eher auf einem verlassenen Truppenübungsplatz gewähnt. Die Straße hieß auf bulgarischer Seite nicht mehr M29, sondern Route 12, aber auch in dem Ort, der unmittelbar hinter der Grenze liegt, in Bergovo, gab es nicht mehr Verkehr als auf einem schlecht besuchten Kinderspielplatz. Irgendwie wirkte alles hier gespenstisch leer. Mein erstes Ziel war es, mir die bulgarische Leva zu besorgen, also die dortige Währung. Denn an der Grenze war das ja nicht möglich. Also ging ich ins Ortszentrum, wo mich ein großer Marktplatz erwartete. Es war ein absolut menschenleerer Platz, um den herum geschlossene Läden, aufgegebene Restaurants, ehemalige Gaststätten und geisterhaft leere Bürohäuser standen. Und ich fand ein Bürogebäude, an dem sich ein Bankautomat befand. Ich führte meine Karte ein und siehe, er funktionierte. Man konnte sogar die Sprache wählen. Er fragte mich auf Englisch, ob ich 10, 20, 30 oder 40 Lever abheben wollte. Die größte Geldmenge, die also offensichtlich normalerweise abgehoben wurde, waren 40 Lever. Rund 20 Euro. Aha. Der Lev, die bulgarische Währung, war früher 1:1 an die D-Mark gebunden. So ist auch heute noch der Umrechnungskurs zum Euro so, wie früher der der deutschen Mark. 1:1,95583. Am Rande des überdimensionierten, gespenstisch leeren Marktplatzes fand ich eine offene Gaststätte. Da ich mich erinnerte, dass in den 80er Jahren, also noch zur Zeit des Sozialismus, in bulgarischen Gaststätten eine große Anzahl und Auswahl von Schweppsorten gab, fragte ich nach diesem Getränk. Nein, das habe man nicht. Da ich einen Kühlschrank mit einer großen Coca-Cola-Reklame sah, fragte ich also danach. Ja, das habe man, sagte die Bedienung und verschwand im Laden. Kurz darauf kam sie jedoch zurück. Nein, doch nicht. Also, die Flasche Cola habe man wohl letzte oder vorletzte Woche schon verkauft. Aha. Sie führte mich zum Kühlschrank, damit ich mir etwas ausruhen konnte. Es gab drei Sorten Flaschenbier. Sonst nichts. Aha. Sehr enttäuscht war die Bedienung dann, dass ich als Ausländer nicht das vermutlich teurere Becks wollte, sondern das lokale Pivo. Es war noch früher Nachmittag und ich bemühte mich, möglichst langsam zu trinken, denn es war warm und Bier am Nachmittag, naja. Ich wollte schließlich bis etwa 18 Uhr hier bleiben, denn ich hatte 2 Tage zuvor von den polnischen Radlern gehört, dass es gar keinen Sinn habe, hier nach einer Übernachtungsstelle zu suchen. Also war dies der Tag, an dem ich erstmals dazu kommen würde, endlich eine Nacht mit oder ohne Zelt im Freien zu verbringen. Und da ich meine Lagerstatt nicht zu zeitig und nicht zu nah am Ort aufschlagen wollte, hatte ich mir auf der Karte eine Gegend ausgesucht, etwa 6 Kilometer von hier, die ich vor, aber nicht allzu lange vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollte. Doch kurz vor 16 Uhr nach meinem zweiten Bier schloss das Lokal. Jetzt sei Wochenende. Offensichtlich erwartete man samstags nach 17 Uhr keine Kundschaft mehr. In Wirklichkeit war es bereits 17 Uhr, nicht 16 Uhr, denn in Bulgarien gilt die osteuropäische Zeit, was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste. Kurz vor 17 Uhr osteuropäischer Sommerzeit kamen noch 2 Kunden, die offensichtlich um die Öffnungszeit mussten und sich wohl fürs Wochenende eindecken wollten, denn es schien sonst keine Einkaufsmöglichkeiten zu geben. Als der letzte Kunde erschien, dachte ich mir, so ärmlich und abgerissen, so elend gekleidet, würde kein Mensch in Afrika rumlaufen. Dieser Mann hatte ein kleines, ziemlich schmutziges Kind, allerdings ein sehr fröhliches Kind bei sich. Dann tätigte er seinen Wochenendeinkauf. In der offenen Hand trug er vorsichtig seinen soeben erstandenen Schatz nach Hause. Eine Zigarette. Eine einzige. Das Sonntagsvergnügen. Da das Lokal jetzt geschlossen war, brach ich auf, in der Hoffnung, irgendwo noch Wasser zu bekommen. Ich hatte noch 2 0,5 Liter Flaschen ziemlich warmes Wasser bei mir, aber ich wusste, dass das bei diesem Wetter und meinem Schweißverlust nicht bis morgen Mittag, wenn ich in Vidin ankommen würde, reichen könnte. Ich fand jedoch in dieser Stadt keinen Laden und kein Lokal mehr, jedenfalls kein geöffnetes. Also hoffte ich auf eine Tankstelle am Ortsende. Schließlich befand ich mich auf der Europastraße 79. Diese Straße war sehr breit. Etwa 10 Meter. Vermutlich gab es zu besseren Zeiten hier auch entsprechenden Verkehr. Jetzt jedoch wirkte die Prachtstraße wie für den Verkehr gesperrt. Und das Erstaunlichste, es gab nicht einmal ruhenden Verkehr. Es sah vielmehr so aus, als sei das Auto noch nicht erfunden. Oder als hätte zumindest niemand ein solches. Doch wenig später wurde ich dann doch eines auf der Fernstraße parkenden Verkehrsmittels gewahr. Ja, und dann öffnete dieser Esel seine freundlichen Augen und betrachtete mich lange, einen Menschen auf der Straße. Ein anderes Wesen traf ich im Ort noch an, einen Menschen. Er sagte so etwas wie einen Gruß. Er hieß, can give me money? Dann kam ich aus dem Ort heraus und tatsächlich gab es hier 2 Tankstellen, doch ohne einen Verkauf von irgendetwas anderem als Benzin. Es gab nicht mal einen Wasserhahn. So verließ ich ziemlich verstört und voller düsterer Ahnung für die etwa 700 Kilometer Bulgarien, die nun vor mir lagen, Bergovo. Am Rande der Stadt habe ich dann noch einen kleinen Bauernhof gesehen, der, eine Baracke war, mit Plastikplanen verkleidet. Alles sehr, sehr traurig. Ich folgte der Europastraße auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Hin und wieder begegnete mir ein Fahrzeug, das heißt also ein Pferdewagen. Auf der Landkarte hatte ich eine Stelle ausgemacht, die so aussah, als sei dort ein Bachlauf, über den kleine Brücken gehen und dahinter Felder oder Wiesen. Dort wollte ich hin. Allerdings wurde mein Durst stärker, wozu vielleicht auch die Tatsache beigetragen hatte, dass ich am Nachmittag 2 Flaschen Bier getrunken hatte. Meine geplante Übernachtungsstelle stellte sich als Brennnesselfeld heraus. Also beschloss ich noch, den nächsten Ort zu passieren. Vielleicht gab es dort etwas zu trinken. Inzwischen hatte ich eine der beiden 0,5 Liter Flaschen mit Wasser geleert. Und es waren noch 18 Stunden, bis ich in Wiedin etwas bekommen würde. In diesem Zusammenhang muss ich erwähnen, dass ich auf meiner ganzen Wanderung eine Art Hintergrunddurst aufgebaut hatte. Ich schwitzte so stark, dass ich praktisch beständig Durst hatte. Einmal habe ich 5 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Es passte wirklich nichts mehr hinein. Aber das Durstgefühl war noch immer nicht verschwunden. Und ich musste auch in den nächsten 6 Stunden, trotz der 5 Liter Wasser, die ich getrunken hatte, nicht austreten. Der Hintergrunddurst blieb bis 3 Tage nach Ende meiner diesjährigen Pilgerwanderung. So stellte sich inzwischen so etwas wie Panik bei mir ein. Ich sah mich hilflos und durstig daliegen, in der Nacht durstgeplagt aufstehen und im Dunkeln dem entfernten Wiedin zuwanken, wo man am Sonntagmorgen in aller Frühe sicher auch nichts bekäme. In diesem Zustand erblickte ich eine Weggabelung und daran ein eingezäuntes Umspannwerk. Auf dem Dach arbeiteten 2 Männer. Dort musste es Wasser geben. Doch Zaun und Warnschilder waren mir jetzt egal. Ich wollte da rein, wie einst Gerhard Schröder ins Kanzleramt. Und ich verschaffte mir gewissermaßen als Einbrecher Zutritt. Die Männer auf dem Dach versuchten mich davon abzuhalten und ein ziemlich großer, höchst interessierter Wachhund kam auf mich zu. Ihm schien die Abwechslung zu gefallen. Und angesichts der vielen freundlichen Bodhisattvas, die mit mir reisten, kam er gar nicht erst auf die Idee, irgendwie aggressives Gehabe an den Tag zu legen. Vielmehr begrüßte er freudig interessiert meine neuen Freunde, ja, die Bodhisattvas. Die Arbeiter wunderte es, denn die Schilder sagten Vorsicht, bissiger Hund. Also die Arbeiter auf dem Dach wunderten sich, und ich legte jetzt meine beste Leidensmiene auf und reckte ihnen meine beiden leeren Trinkflaschen entgegen. Molja, Water, Molja, Water. Bitte, Wasser. Ja, einer kam herunter und gab mir Wasser. Ich bedankte mich herzlich und meine größte Sorge war gelöst. Inzwischen war ich wirklich erschöpft. Beim Ort Gamsovo rastete ich noch einmal auf einer Bank vor einer Haustür. Es war ein kleines Dorf, wo alte Leute und Kinder den Feierabend mit Gartenarbeit oder im Spiel verbrachten und wo nichts darauf hindeutete, dass es irgendwo auf diesem Planeten möglicherweise irgendetwas zu kaufen gäbe. So müssen frühere Jahrhunderte ausgesehen haben. Kurz nach Gamsovo fand ich eine Stelle, die ich für einen geeigneten Übernachtungsplatz hielt. An einem Abzweig standen einige Birken. Dahinter war ein Stoppelfeld, dessen Stoppeln umgewalzt waren und wo etwas frisches Grün sprießte. Die Stelle war von der Straße nicht und von dem abzweigenden Weg kaum einzusehen. Als ich mein improvisiertes Bett aufschlug und auf das Zelt hatte ich verzichtet, da ich das ja nicht nach Regen aussah und ich leichter aufstehen können wollte. Ich musste ja, dass meine Beine nachts immer etwas brauchen, bis sie wieder funktionieren. Dann kamen mir plötzlich so merkwürdige Geräusche an die Ohren. Ein leichtes Blip, Blip. Es hörte sich an, wie wenn Luftblasen im Wasser aufsteigen. Das konnte ja gar nicht sein. Der Boden war schließlich strohtrocken und nach solch einem heißen Tag. Aber irgendwie hört es sich ziemlich nah an. Bald wurde ich jedoch durch einen sehr starken Luftverkehr abgelenkt. Nein, natürlich keine Flugzeuge, sondern Insekten. Vorsichtshalber schmierte ich mich mit Autan ein, wovon ich 2 Flaschen seit 2000 Kilometer praktisch ungenutzt mit mir herumgetragen hatte. Es insektete weiter, ich wurde aber nicht gestochen. Die unterschiedlichsten Fluggeräusche der kleinen Kerbtiere verwunderten mich allerdings schon ob ihrer großen Vielfalt. Ich hatte mir die auf 2 Zentimeter selbst aufblasende, Luftmatratze untergelegt und meinen leichten Reiseschlafsack genommen. Der war offensichtlich unter anderem deshalb so leicht, weil er unwahrscheinlich eng war. Und um nicht an Klaustrophobie zu verenden, konnte ich ihn nicht höher als bis zur Taille schließen. Erstaunlicherweise wurde es hier am Boden in der Nacht relativ kühl, sodass ich mir etwas anzog, was ich bislang auch unnötig herumgetragen hatte, was mir aber jetzt umso willkommener war, ein Flanellhemd. In der Nacht musste ich 2-mal austreten. Zwar hatte ich nicht allzu viel Flüssigkeit zu mir genommen, aber man wird eben alt. Und nun stellte ich ein weiteres Problem fest. Ich kann, wenn meine Beine ermüdet sind, kaum vom Boden aufstehen. Bei 2-mal Aufstehen bin ich insgesamt immerhin 3-mal wieder gestürzt, weil mir die Beine den Dienst versagten. Auch ein Problem, das nächstes Jahr Schwierigkeiten machen dürfte, wenn mir bis dahin nichts einfällt. Es war für mich eine recht unruhige Nacht und bereits in der Morgendämmerung stand ich auf. Aber was war das? Alles, was aus Stoff war und ich abgelegt hatte, war nass. Insbesondere mein Leinenbeutel und der Hut. Da wird doch nicht etwa ein Hund? Nein, das hätte ich in der Nacht bemerkt, so leicht wie mein Schlaf war. Aber alles war gleichmäßig durchfeuchtet. Und es roch auch genauso wie... Offensichtlich war der Boden jetzt am Morgen nicht mehr so trocken wie nach der Hitze des Tages. Und da fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen. Wenn hier frisches grünes Gras wächst und das nach einem Monat sengender Hitze praktisch ohne Regen, dann muss das Gras Wasser von unten bekommen. Und die Birken, die hier stehen, Birken sind die Bäume, die in einem Maße Wasser verdunsten, wie sonst keine andere Pflanze. Die können nur dort gedeihen, wo sie an genügend Wasser kommen. Offensichtlich reicht der Grundwasserspiegel bis fast an die Oberfläche. Nur die alleroberste Erdschicht war gestern Abend durch die Tageshitze trocken. Und was den Geruch angeht, die haben hier vermutlich kräftig mit Gülle gedüngt. An der Oberfläche ist alle Flüssigkeit verdunstet, nur die Harnsäure hat sich abgelagert. Durch das aufsteigende Wasser löst sich dies in der Feuchtigkeit erneut, kann jedoch nicht verdunsten, aber sie kann mit der Feuchtigkeit in meine Leinentasche, in meinen Hut, in mein Hemd, in meine Hose ziehen. Nichts entsteht ohne Ursache. Man muss nur die Zusammenhänge erkennen. Ich glaube, ich werde noch viel lernen müssen, bis ich ein echter Naturbursche bin, der unter freiem Himmel lebt. Nun, ich werde im nächsten Jahr noch viel Gelegenheit dazu haben, mich als lernendes System zu begreifen.